Das ist das Schönste, wenn man in seinem Leben sagen kann, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ich hoffe, dass auch heute dieser Gottesdienst Ihnen hilft, dass Sie Ihre ganzen Probleme und Schwierigkeiten im Leben ganz neu ordnen können in der Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus. Wir wollen miteinander ein Lob und ein Danklied singen. Und ich möchte Sie einladen, mit einzustimmen in das Lied »Womit soll ich dich wohl loben?« 484. Wir wollen einige der schönen Verse singen. Zuerst singen wir miteinander die Verse 1 und 2 und dann sage ich die weiteren an. 484, 1 und 2. Nun singen die Frauen den vierten Vers von den Wunderwegen und den Führungen Gottes. Und nun die Männer mit dem Vers 6. Nun alle miteinander den siebten Vers. Treuer himmlischer Vater, Wir wollen dir danken, nicht bloß wegen der Fülle der äußeren Gaben, die du uns in deiner Liebe schenkst, sondern weil du uns bis zu diesem Tag getragen hast, in einer unbegreiflichen Güte und Barmherzigkeit. Du bist uns nachgegangen. Du hast vergeben und verzeiht und du hast uns immer wieder zu dir zurückgebracht. Und wir möchten an diesem Morgen doch mit dir unser Verhältnis ganz neu ordnen. In dein Licht wollen wir bringen, was vor dir nicht recht war. Wir wollen Sünde beim Namen nennen und dich um deine Vergebung bitten. Wir wollen dich bitten, dass du uns deinen Willen kundmachen kannst und dass wir deine Wege erkennen, die du uns führen willst, sodass wir in deinem Frieden sein können. Ach, gib doch jetzt an diesem Morgen, dass jeder von uns bei dir auch abladen kann, was uns bedrängt und was uns Sorgen macht. Wir wollen das in der Stille tun und jeder für sich dir sagen, was uns bedrückt. Wir beten in der Stille. Die auf dich harren, kriegen neue Kraft. Wir danken dir dafür. Amen. Ich möchte jetzt, wo wir diese Predigtreihe haben über den ersten König Israels, den Saul, da möchte ich schon einen Teil dieses umfangreichen Predigttextes lesen. Das ist im Alten Testament so schön, dass da ganz anschaulich aus dem Leben erzählt wird. Und das ist ganz wichtig auch für ihr Glaubensleben, immer wieder zu erkennen, wie Gott in den Kleinigkeiten unseres Lebens führt und leitet und uns begegnet. Es war ein Mann aus dem Stamm Benjamin, das 1. Samuel 9. 1. Samuel 9, das ist immer gut, wenn Sie Ihre Bibeln dabei haben. Es war ein Mann vom Stamm Benjamin mit Namen Kisch, ein Sohn Abiels, des Sohnes Zerors, des Sohnes Behorats, des Sohnes Afiachs, des Sohnes eines Benjaminiters, ein angesehener Mann. Der hatte einen Sohn mit Namen Saul. Der war ein junger, schöner Mann und es war niemand unter den Israeliten so schön wie er, eines Hauptes, länger als alles Volk. Manche haben so ein ganz verqueres Bild, ich weiß nicht, irgendwo aus ihrer eigenen Erinnerung. Und da meinen sie, der Saul wäre irgendwo unter der Verdammnis Gottes von Anfang an gestanden. Das ist gar nicht der Fall. Gegenteil, der ganze Segen Gottes liegt auf seinem Leben. Umso erschütternder ist dann sein tiefer Fall. Es hatte aber Kisch, der Vater Sauls, die Eselinnen verloren. Und er sprach zu seinem Sohn Saul, nimm einen der Knechte mit dir, mach dich auf, geh hin und suche die Eselinnen. Und sie gingen durchs Gebirge Ephraim und durch das Gebiet von Schalisha und fanden sie nicht. Sie gingen durch das Gebiet von Schalim und sie waren nicht da. Sie gingen durch das Gebiet von Benjamin und fanden sie nicht. Als sie aber ins Gebiet von Zuf kamen, sprach Saul zu dem Knecht, der bei ihm war, komm, lass uns wieder heimgehen. Mein Vater könnte sich sonst statt um die Eselinnen um uns sorgen. Der aber sprach, siehe, es ist ein berühmter Mann Gottes in dieser Stadt. Alles, was er sagt, das trifft ein. Nun lass uns dahin gehen, vielleicht sagt er uns unseren Weg, den wir gehen sollen. Saul aber sprach zu seinem Knecht, wenn wir schon hingehen, was bringen wir dem Mann? Denn das Brot in unserem Sack ist verzehrt und wir haben keine Gabe, die wir dem Mann Gottes bringen könnten. Was haben wir sonst? Der Knecht antwortete Saul abermals und sprach, siehe, ich habe einen Viertel Silbertaler bei mir. Den wollen wir dem Mann Gottes geben, dass er uns unseren Weg sage. Saul sprach zu seinem Knecht, du hast recht geredet, komm, lass uns gehen. Und als sie hingingen nach der Stadt, wo der Mann Gottes war, und den Aufgang zur Stadt hinaufstiegen, trafen sie Mädchen, die herausgingen, um Wasser zu schöpfen.
Zu ihnen sprachen sie, ist der Seher hier? Vor Zeiten sagte man in Israel, wenn man ging, Gott zu befragen, kommt, lasst uns zu dem Seher gehen. Denn die man jetzt Propheten nennt, die nannte man vor Zeiten Seher. Sie antworteten ihnen, ja, er war gerade vor dir da, eile, denn er ist heute in die Stadt gekommen, weil das Volk heute ein Opferfest auf der Höhe hat. Wenn ihr in die Stadt kommt, so werdet ihr ihn finden, ehe er hinaufgeht auf die Höhe, um zu essen. Denn das Volk wird nicht essen, bis er kommt. Er segnet erst das Opfer, danach essen die, die geladen sind. Darum geht hinauf, denn jetzt werdet ihr ihn treffen. Und als sie hinauf zur Stadt kamen und in die Stadt eintraten, siehe, da kam Samuel heraus, ihnen entgegen und wollte auf die Höhe gehen. Bevor wir die Geschichte weiterlesen, singen wir das Lied Wohl denen, die da wandeln. 190. Da ist man immer wieder beim Bibellesen ja überwältigt, wie Gott das auch in unserem ganz täglichen Leben nach seinem Wort ordnen will. Und wie er ihnen Klarheit schenkt. Das macht er nicht bloß bei einem Saul so, sondern das will er auch in ihrem Leben tun. Ich lese weiter von Vers 15 ab, im 1. Samuel 9. Aber der Herr hatte Samuel das Ohr aufgetan einen Tag, bevor Saul kam. Und gesagt, morgen um diese Zeit will ich einen Mann zu dir senden aus dem Land Benjamin, den sollst du zum Fürsten salben über mein Volk Israel, dass er mein Volk errette aus der Philister Hand, denn ich habe das Elend meines Volkes angesehen und sein Schreien ist vor mich gekommen. Als nun Samuel Saul sah, tat ihm der Herr kund, siehe, das ist der Mann, von dem ich dir gesagt habe, dass er über mein Volk herrschen soll. Da trat Saul auf Samuel zu im Tor und sprach, sage mir, wo ist hier das Haus des Sehers? So ist das oft aus unserer Perspektive. Wir wissen noch gar nicht, dass Gott schon alles reguliert hat. Wir sorgen uns und bei ihm ist schon alles geklärt. Samuel antwortete Saul, ich bin der Säher. Geh vor mir hinauf auf die Höhe, denn ihr sollt heute mit mir essen. Morgen früh will ich dir das Geleit geben und auf alles, was du auf dem Herzen hast, will ich dir Antwort geben. Und um die Eselinnen, die du vor 3 Tagen verloren hast, sorge dich jetzt nicht. Sie sind gefunden. Wem gehört denn alles, was wertvoll ist in Israel? Gehört es nicht dir und dem ganzen Haus deines Vaters? Saul antwortete, bin ich nicht ein Benjaminiter und aus einem der kleinsten Stämme Israels und ist nicht mein Geschlecht das geringste unter allen Geschlechtern des Stammes Benjamin? Warum sagst du mir solches? Samuel aber nahm Saul und seinen Knecht und führte sie in die Halle und setzte sie oben an unter die Geladenen. Und das waren etwa 30 Mann. Und Samuel sprach zu dem Koch, gib mir das Stück her, das ich dir gab und dabei befahl, du solltest es bei dir zurückbehalten. Da trug der Koch eine Keule auf und den Fettschwanz. Das früher hat mir besser gefallen, die Schulter und was daran hing. So haben wir es als Kinder immer gehört. Und er legte sie Saul vor und sprach, siehe, hier ist das übrig gebliebene, lege es vor dich hin und iss, denn als ich das Volk einlud, ist es für dich aufbewahrt worden. Für diese Stunde, so aß Saul an jenem Tag mit Samuel. Und als sie hinabgegangen waren von der Höhe der Stadt, machten sie Saul ein Lager auf dem Dach und er legte sich schlafen. Und als die Morgenröte aufging, rief Samuel zum Dach hinauf und sprach zu Saul, steh auf, dass ich dich geleite. Und Saul stand auf und die beiden gingen miteinander hinaus, er und Samuel. Und als sie hinabkamen an das Ende der Stadt, sprach Samuel zu Saul, sage dem Knecht, dass er uns vorangehe. Und er ging voran. Du aber steh jetzt still, dass ich dir kundtue, was Gott gesagt hatte. Da nahm Samuel den Krug mit Öl und goss es auf sein Haupt und küsste ihn und sprach, siehe, der Herr hat dich zum Fürsten über sein Erbteil gesandt. Ich musste mich zurückerinnern an ein Erlebnis in meiner Studentenzeit. Da hatte uns ein Professor eingeladen, er hatte eine tüchtige Frau, immer so Gruppen von Studenten und es war dann ein angeregter Abend mit Unterhaltung und die Frau hat dann sehr angeregt erzählt, wie sie, bevor sie in diese Professur gerufen wurden, in Genf in einem internationalen Kirchenbüro ein Amt hatten und da sagt sie, es war was ganz Furchtbares passiert. Eines Tages kommt ein Pfarrer und macht einen Hausbesuch. Im Haus eines Theologieprofessors sicher ungewöhnlich. Er sagt sie, aber wisst, das erzählt sie uns Jungen und sagt, aber wisst ihr, was ganz schlimm war? Und dann schüttelt sie sich richtig, wie wenn sie sich ekelt und sagt, es war ganz peinlich. Am Ende, bevor dieser Pastor ging, sagt er, darf ich noch mit Ihnen beten? Also das war so unangemessen. Im Wohnzimmer, die Kinder krabbelten herum und wir sprachen noch ganz andere Dinge und da wollte der beten. Ich könnte mir denken, dass manche von Ihnen ähnlich empfinden und sagen, beten, das kann man doch nur in Domen und in Kathedralen unter schwarzen Talären und mit feierlichen Liturgien. Aber da mittendrin im Leben, da wo wir arbeiten und wo wir unsere Freizeit haben, kann man da von Gott reden, kann man da Gott erleben und Gott finden? Ich bin so froh an der Bibel. Die Bibel gibt uns Klarheit. Und wenn Sie das erste Samuelbuch angucken oder ansehen, dann ist genau sogar umgedreht. Im Heiligtum war alles verlottert. Und die Priester waren liederlich, da konnten sie kaum mehr beten. Und Gott war draußen in der Welt. Und ich möchte Sie heute Morgen bitten, dass Sie Erfahrungen mit Gott in Ihrem täglichen Leben machen. Dass Sie heute Morgen mit dem, was Sie beschäftigt, was sie an Berufsnöten mitgebracht haben, an Schwierigkeiten der Familie, an großen Entscheidungen, die vor ihnen stehen, dann einfach sagen, ich will das jetzt so mit Gott erleben wie Saul. Im Alltag, in meinen werktäglichen Nöten, in der Bibel, da wird von allerhand gesprochen, von Menschen, die in Angst waren, in Gefahr, da haben sie Gott erlebt. In Krankheit, ganz häufig, in Schwierigkeiten. Oder wie bei Saul, in einem finanziellen Debakel. Wenn einem Landwirt die Eselinnen weggehen und er sie nicht mehr hat, dann kann er seinen Betrieb zumachen, dann ist er geliefert. Das ist ein Existenzproblem und da erlebt er den lebendigen Gott. Sehen Sie, das ist der Grund, warum wir oft so wenig von Gott erleben. Es gibt überhaupt nichts in Ihrem Leben, wo Sie nicht die Nähe Gottes erfahren könnten. Und jetzt ist das heute so wichtig, dass wir jetzt nicht wieder uns flüchten an diesem Sonntagmorgen in unsere feiertägliche Stimmung, sondern dass wir an diesem Gottesdienst all das einmal hereinlassen, was uns heute bedrängt, was uns an Sorgen belastet, was uns beschwert. Und sagen, jetzt wollen wir es machen wie Saul. Wir wollen entdecken, ob da wirklich Gott uns eine Antwort hat. Ob er da uns ein Wort hat. Und das wäre doch wunderbar, wenn er uns Mut machen könnte, wenn er uns aufrichtet, wenn er uns Lösungen schenkt, wenn er uns tröstet. Das ist mein erster Punkt. Ich habe heute nur zwei. Gott will uns begegnen. Gott will uns begegnen. Ich habe meine Predigt heute überschrieben, eine Reise mit Überraschungen. Jetzt sind viele aus unserer Gemeinde auch unterwegs, verreist. Ich hoffe, dass sie keine Überraschungen erleben. Ich hoffe, dass sie sich erholen und dass sie Freude haben auf ihrer Reise. Aber bei Saul war es ja eine Dienstreise, eine ganz komplizierte Dienstreise, ein Auftrag vom Vater, der sehr strapaziös war. Es gab keine Buslinien, es gab keine Gasthäuser, wo man geschickt unterkommen konnte. Es war gar nicht leicht, hier etwas zu erreichen. Und dann stellen Sie sich nochmal den Auftrag vor, Eselinnen zu finden, die sehen doch alle so gleich aus. Ich könnte keinen Esel vom anderen unterscheiden. Da laufen ja lauter Esel rum, nicht? Und den richtigen zu finden, das ist mein Esel, was das alles kompliziert ist. Wenn Sie Ihr gestohlenes Auto in Polen wiederfinden wollen, ist es leichter, oder im Libanon, als die Eselinnen in Israel wieder zu finden. Und dann denkt er noch dran, welche Verantwortung auf seinem Rücken lag. Er, der junge Mann, will doch dem Vater zeigen, ich hab's geschafft. Du kannst stolz sein, Papa, ich bin dein Sohn, ich kann's. Und dann läuft er los mit seinem Knecht, am Anfang ist man noch sehr frohgemut und dann liefen sie durch ganz Ephraim hindurch und dann sagt man, ja, das ist schwieriger, als wir dachten. Und dann laufen sie nach Schalisha und wie heißt das, nach Zuf und dann geht's durch Benjamin hindurch und sie kennen das. Wenn man eine Arbeitsstelle sucht und keine findet, wenn man am Ende ist und das Wasser bis zum Halse steht, wie soll es jetzt weitergehen? Komm, wir gehen nach Hause. Das kann man ja. Wir sind ja manchmal auch ganz tapfer und sagen es, warum sonst? Das war ein Fehlschlag und ich bin ein Versager und ich habe eben nichts erreicht. Gut, wir gehen nach Hause, sagt Saul zu seinem Knecht und sagt er, stopp. Mir fällt da ein, da gibt's einen Mann Gottes. Und vielleicht könnte der uns helfen. Es ist was ganz Wunderbares, wenn man mitten im täglichen Leben, in seinen Ängsten und Sorgen, plötzlich sich erinnert und sagt, aber Gott, wo ist er jetzt? Darf ich nicht zu ihm kommen mit meiner Not? Wie der Knecht das so ganz schlicht sagt, das ist ein Zeugnis, wie es die Bibel gern hat. Da wird nicht so eine ganze Theologie entfaltet, sondern so ganz schlichten Hinweis, wie wir es in der Nachbarschaft tun sollten oder unter Kollegen und sagen, du, probier's doch einmal, wenn du Gott anrufst, er hört Gebet. Oder wie wir dann sagen, du, da ist ein Mann Gottes, Jesus ist sein Name. Wer zu ihm kommt, der wird nicht hinausgestoßen. Das ist doch unsere Überzeugung. Und wenn einer nie nach ihm gefragt hat und ihn jetzt anruft, wird er erleben, dass er hört. Geh doch zu ihm hin. Du kannst Gott entdecken und erfahren, jetzt mit deiner Not, mit deiner Krankheit. Da ist ein Mann Gottes, Jesus, fürs Grobe und fürs Feine, für das, was dich bekümmert. Ob es groß oder klein ist, geh doch zu ihm. Und sehen Sie, das gefällt mir beim Alten Testament, das ist genau unsere Geschichte. Und auf einmal sieht man sich in allen kleinen Detailbeschreibungen wieder. Und dann ist das gar nicht langatmig erzählt, sondern im Gegenteil, dann ist das so tröstlich, so mutmachend. Was war die erste Reaktion vom Saul? Was muss man bezahlen? Nicht? Ach, das ist ein Mann des 20. Jahrhunderts. Ich kann doch nicht mit leeren Händen erscheinen. Wir sind so stolze Leute, wir wollen Gott immer zuerst was hinlegen. Es gefällt uns nicht, dass wir alles gratis erbitten. Dabei lässt sich Gott gar nichts bezahlen. Er will von uns gar keine Almosen haben. Er will auch von uns keine Opfer haben, sondern er will zuerst schenken. Er will seine Güte erfahren lassen. Er will uns seine Barmherzigkeit groß machen. Was ist das für ein schäbiges Feilschen, wie der Knecht plötzlich seinen Viertel Silberdukaten da aus der Tasche zieht und dann rechnen sie, ob das genügt oder nicht. So denken wir ja manchmal, ob ich fromm genug bin für Gott, ob ich brav genug war. Ach, war ich ein Unsinn, ich stehe doch vor dem großen Gott so bloß da. Er kennt mich doch durch und durch mit allen Mängeln und mit allen Fehlern, mit allen Versäumnissen und mit aller Schuld. Kommt, lasst uns zu ihm gehen, zu dem Mann Gottes. Lasst uns zu ihm gehen, nicht zum Priester, wir wollen zu ihm selber gehen. Der, der uns den Willen Gottes sagen kann, den wollen wir haben. Jetzt muss ich noch ein Wort einschieben, dass viele auch in ihrem Glauben sehr enttäuscht wurden. Ich kenne sehr viele, die sogar sich vom Glauben abgewandt haben, weil Gott nicht so geantwortet hat, wie sie es von ihm erwartet haben. Die sagen, ich habe auch einmal gebetet und die Krankheit ist nicht gewichen. Oder ich habe auch einmal gebeten und die Schwierigkeiten in der Ehe haben sich nicht gelöst. Oder ich habe die Prüfung nicht bestanden, ich bin fertig mit Gott. Achten Sie mal genau drauf, auch Saul hätte so reden können. Denn als er zu Samuel kam, standen vielleicht da die beiden Eselinnen. Sie sagen können, auch nichts. Ich suche Eselinnen, sonst nichts, fort, enttäuscht, Schluss, hat nicht gewirkt. Wir sind manchmal so verbohrt, dass wir unsere Ziele verfolgen, sagen, nur Gesundheit. Ich brauche jetzt nur die Lösung dieser Berufsschwierigkeit. Ich brauche diese Sache, die sie heute bekümmert. Wenn Saul so gesucht hätte, wäre er leer ausgegangen. Warum denn? Weil Gottes Gedanken höher sind. Nicht, weil Gott das nicht tun kann, das ist Gott ein Kleines. Das müssen Sie wissen. Bei Gott ist kein Ding unmöglich, aber was Gott will und welchen Weg er mit uns geht, da müssen wir auf einmal merken, wir sind ja kleine Leute, wir haben doch nicht die große Perspektive Gottes. Und es war dann auch sehr schnell von diesem Mann Gottes ihm gesagt worden, du bekümmere dich jetzt nicht um deine Eselin. Es geht um Größeres. Obwohl doch für den Saul sein ganzes Leben bloß noch in Eselin bestand. Er war ein Bauer. Und da geht es eben um Ernteerträge und da geht es um Geld und da geht es um Erfolg. Halten Sie das aus, dass Ihnen Gott das sagt heute? Bekümmere dich jetzt nicht um deine Eselin. Das ist das erste Wort Gottes an Sie, wenn er Ihnen begegnet. Es geht nicht bloß um einen gesunden Leib. Bei Gott nicht. Und wer das Evangelium so verdreht, der fälscht. Es geht auch nicht bloß um materielle Erfüllung meiner Wünsche. Um die Eselinnen bekümmere dich jetzt nicht. Um was denn dann? Das hat Jesus oft genug gesagt und steht im Herz der Bergpredigt, trachte zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird er das Übrige alles zufallen. Und Sie werden Gott gar nie erfahren und entdecken, wenn Sie nicht über Ihren Schwierigkeiten und über ihren Problemen und Nöten im täglichen Leben. Nicht zuerst einmal den lebendigen Gott erfahren, ihn kennenlernen und ihn in seiner Güte erleben. Komm her und erlebe das. Und dann hatte er Samuel ja zuerst einmal den Saul und seinen Knecht an die Tafel gesetzt. Werden Sie nicht ungeduldig. Gott will Sie bewirten. Gott will Sie beschenken. Und er weiß dann die Stunde, wenn er Ihnen zeigen kann, wie das alles ausgehen wird, was Sie heute bekümmert. Wenn die Stunde sich gefunden, bricht die Hilfe mit Macht herein, um dein Grämen zu beschämen, wird es unversehen sein. Aber er sagt, guck mal, jetzt wird gegessen und jetzt lass mal die Sorgen und jetzt sei mal da und jetzt schlafe zuerst wieder. Ach so, wunderbar, genau so macht's Gott ja. Und er sorgt dann für die Dinge, die uns bekümmern. Und jetzt noch den zweiten Gedanken. Das erste war, Gott begegnet uns in den alltäglichen Schwierigkeiten. Das zweite, Gott will Großes von uns. Nicht, dass das gering wäre mit den Eselinnen. Da brauchen Sie gar keine Sorge haben. Gott nimmt das sehr ernst, was uns bekümmert. Und wenn wir ihm unsere Gebete sagen, Gott weiß das. Und er kann mitfühlen, auch mit unseren Tränen und mit unseren Leiden und mit unseren Schmerzen. Manchmal, wenn wir bei Schwerkranken stehen, da kann man so mitfühlen, wie einst der König Hiskia geweint hat, als er sterben soll. Und Gott ihm noch mal ein paar Jahre schenkt. So kann Gott auch mitfühlen, selbst mit unserer Weichheit des Herzens. Gott nimmt das nicht leicht und sagt, das ist alles Wurst. Sondern lass das meine Sorge sein. Leg deine täglichen Sorgen in die treue Vaterhand Gottes, das meint das doch. Aber es geht um Größeres für dich. Und das gilt nicht bloß für Saul, sondern das gilt für jeden von uns. Das hätte ja Saul gar nie ahnen können, welch einen Auftrag Gott für ihn hat. Er soll König Israels werden. Was soll das? Das geht überhaupt über sein Begreifen hinaus. Aber vielleicht haben Sie es noch nie begriffen, was Jesus aus Ihrem Leben machen will. Dass er Sie zu Königen und Priestern machen will. Sie meinen nur, es sei so wichtig, dass Sie Ihre restlichen Lebensjahre so einigermaßen anständig zu Ende abspulen. Nein, nein. Er hat Sie zu Königen und Priestern gemacht. Er möchte, dass Sie in der Vollmacht Gottes wirken, an welchem Platz sie auch tätig sind. Saul ging daher weiter hinter dem Pflug her. Der Priesterdienst, dass wir einer hoffnungslosen Welt den Frieden Gottes vermitteln, sein Wort weitertragen. Samuel konnte ja mit Saul gar nicht darüber reden. Er hätte es zuerst gar nicht verstehen können. Er hätte den Kopf geschüttelt. Darum wartet Samuel ein wenig, bis der richtige Augenblick kommt, wo er ihm die Aufgabe Gottes zusprechen kann. Und bevor er das tut, sagt er dann am nächsten Morgen, als sie noch den Weg entlang gehen, jetzt schicke einmal deinen Knecht voraus. Soll niemand dabei sein. Es gibt Dinge in ihrem Leben, die will Gott nur unter vier Augen mit ihnen machen. Es gibt Dinge, die will er in der Stille mit ihnen bereden. Und am liebsten wollte ich jetzt sagen, jetzt sind Sie ganz allein mit Gott. So wie es da heißt, du aber stehe jetzt still. Und das ist auch ein Wendepunkt in Ihrem Leben, wo Sie einmal sagen, ich stehe vor dem heiligen Gott und ich will noch einmal hören, wozu bin ich da, heute in diesem, meinem Leben? Welchen Auftrag gibt er mir? Was soll ich tun? Und da nimmt dieser Samuel das Ölhorn und salbt es über diesem Saul. Man wird erinnert an all das, was uns dann im Evangelium Jesu zugesagt wird, wo Jesus jeden einzelnen Menschen herausgreift und sagt, du, ich möchte dir ein ganz neues Leben jetzt geben. Ich will dich gebrauchen, dass du Frucht hervorbringen sollst, die bleibt bis ins ewige Leben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Das kann man nur begreifen, wenn man einmal in der Stille vor Gott stillsteht.
und alles lässt und sich nicht mehr um Eselinnen und nicht um Gesundheit und nicht um Geld und um verlorene Portemonnaies bekümmert und nicht um Berufsfragen und nicht um Ärger mit Mitmenschen, sagt, Herr, was willst du mit meinem Leben? Und in der Tat ist das ja die Berufungsgeschichte. Ohne diese Stille können wir nicht hören. Übrigens, bei Samuel war das ja ähnlich. Sie kennen doch auch die Geschichte. Ich hoffe doch, wie Samuel als Kind von der Mutter Hannah in die verlotterte Stiftshütte nach Silo gebracht wurde. Und da ruft es eines Nachts Samuel, Samuel. Und der Junge meint zuerst, er sei der alte Priester Eli. Aber das war er nicht, das war Gott, er rief. Und der alte Priester Eli hat auch nicht mehr mit der Möglichkeit gerechnet, dass Gott rufen kann. Und das ist das Erste, was in dem Leben von dem Samuel eigentlich kennzeichnend ist. Er hört auf die Offenbarung Gottes. Ist das bei Ihnen auch so? Wenn Sie wissen wollen, was das Geheimnis Samuels war, er war ein Mann, dem Gott Geheimnisse anvertrauen konnte. Und der unter seinen Zeitgenossen das Wort Gottes sagte. Ich bin immer traurig, wenn wir Christen auch nicht mehr reden können, als so das, was tagtäglich in der Zeitung steht. Ich glaube immer wieder, unsere Welt hungert nach einem Wort Gottes. Die Menschheit ist heute ohne Ziel, ohne Leitung, ohne Führung. Und wo sind da Christen, die wirklich hören und sagen, Gott redet mit mir durch sein Wort? Meditation ist gut, aber es geht um eine Meditation über dem Wort Gottes, über der Bibel, wo sie stille werden und sagen, ich möchte das rausbekommen, was ruft mir Gott zu? Was ist der Adel und die Würde meines Lebens? Was ist mein Auftrag, wenn ich ihm dienen kann? Und dann will ich dieses Wort weiterrufen, weitersagen. Samuel war selbst einer, der aus der Stille kam. Ohne diese Stille können wir nichts wirken. Und ein Saul kann nicht gesandt werden ohne Stille. Du aber stehe jetzt still. Ich bin überzeugt, dass Gott Ihnen Großes sagen kann. Auch auf einem langen Krankenlager, wo die Heilung nicht so kommt, wie Sie es sich erträumt haben. Und in der Stille wird uns plötzlich das Wort Gottes groß. Das hat mir Gott in einer wunderbaren Weise groß gemacht. In dieser schweren Zeit ist mir das überwältigend deutlich geworden, dass er sein Glas über mir zerbricht, dass er mich salbt. Was heißt denn das? Der mich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Der mir auf einmal deutlich macht, dass ich von ihm geführt und geleitet bin. Dass ich unter seinem Segen stehe, dass mich nichts aus seiner Hand reißen kann. Das ist doch die Würde und die Schönheit meines Lebens. Wir werden es am nächsten Sonntag weiter hören, wie in dem Augenblick, als das Glas über Saul zerbrochen war, Gott dem Saul ein neues Herz gab. Sagen Sie bitte nie, es ist ein Unterschied zwischen Alten und Neuen Testament. Das ist schon alles mit drin. Dass ein Mensch nur Gott dienen kann, wenn er eine neue Schöpfung wird. Und dass das ein Werk ist, das nur Gott tun kann. Wir merken ja nachher, was alles am Saul nicht neu war, sondern alt. Und er war sicher auf einmal stolz geworden. Da werden wir noch genug davon reden können. Wo er meint, das will ich selber mit meiner Lebenskraft durchsetzen. Das hat keinen Wert. Er kann es doch nur geschenkt empfangen, indem er dort steht und sich von Gott salben lässt. Das ist ein Geschehen, das wird an uns vollzogen. Herr, mach du aus mir so einen neuen Menschen. Das ist die Mitte unseres Glaubens. Wir wollen keine Vierteltaler aus der Tasche ziehen und meinen, wir müssen Gott unsere frommen Werke darreichen, sondern sagen, da ich denn nichts bringen kann, schmieg ich an dein Kreuz mich an. Nackt und bloß, oh, kleid mich doch. Hilflos, ach, erbarm dich doch. Herr Jesus, ich komme heute mit ganz vielen Nöten. Aber ich weiß, du stößt mich nicht hinaus. Und ich will, lassen Sie es im Bild, deine Salbung. Ich möchte von dir gesegnet sein. Ich möchte, dass du die Hand auf mich legst. Dass ich nur dir gehöre. Und dass ich das von dir empfange. Dass ich ein neuer Mensch werde. Das hat Jesus gesagt. dass wer in ihm ist, der wird eine neue Schöpfung. Und welche ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu sein. Darum gilt das nicht bloß Saul, dass wir Könige und Priester sind. Und dass ein ganz normales Leben, sie brauchen nicht größer sein als alles Volk wie Saul, sie müssen nicht so schön sein, wie er war, ist ja Gott ganz unwichtig. Er hat das ja machen können, aus kranken, aussätzigen Gestalten, aus leidenden und Gichtkranken, wenn plötzlich solche Menschen zu Jesus kamen. Aber da war es wichtig, dass dieses Werk an ihnen geschehen konnte. Und ich habe oft den Eindruck, viele, die haben nur so eine christliche Tradition, so ein bisschen Firnis oben weg. Und sie sind nie richtig zu Christus gekommen, sie haben nie Christus angenommen, sie sind nie von ihm gesalbt, sie sind nie zu seinem Kind erklärt worden. Nie in das Amt gesetzt worden, weil sie nie stillgestanden sind und nie gehört haben, was der Herr an ihnen tun will. Dafür hat Jesus sein Leben gelassen, dass sie ihm gehören, immer und ganz, und sein eigen sind. Und er lädt sie auch heute ein. Wir sprachen so viel von den alltäglichen Lebensproblemen. Und ich glaube, sie haben einen ganzen Rucksack davon. Jetzt kommen sie doch und das Kreuz Jesu. Und blicken Sie zu ihm, wenn er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Er hat noch nie einen abgewiesen. Aber den Weg müssen Sie gehen. Und dann müssen Sie stillstehen und ihn aufnehmen. Herrlich. Herrlich, wie das ein Leben verändert. Amen. Jetzt singen wir noch das schöne Lied von Paul Fleming, ein Reiselied. Aber die Verse wollen wir gar nicht singen, das sind wieder viel zu viele schöne Verse. Die müssen Sie allein im Auto singen. Paul Fleming war ein Truchseß des holsteinischen, was war das, Herzogs oder was, und ist bis nach Moskau gefahren, 3 Jahre lang, und ist schon dort in der Ostsee im Seesturm fast untergegangen, ist im Kaspisee, ist das Schiff ihm untergegangen, ist mit 31 Jahren schon gestorben, als er nach Hause kam und seine Braut einen anderen heiratete. Ganz schwerem Schmerz. Dieser Paul Fleming hat dieses herrliche Reiselied gedichtet, in allen meinen Taten. Aber es geht nicht bloß für Reisende, sondern für alle Lebensfragen. Lass ich den Höchsten raten. Die Verse 1 bis 3 und 7 und 9.
allen Sachen Rat.
Wir wollen beten. Du barmherziger Gott und Vater, wir können das gar nie richtig begreifen, wie du schon da bist, ehe wir dich anrufen, auch mittendrin in den Schwierigkeiten dieser Welt. Und verzeih uns doch, dass wir so oft dich einfach vergessen und zurückgeschoben haben, wo du doch in deiner Güte uns nachgegangen bist und deine Liebe schon so oft uns ganz spürbar hast erfahren lassen. Wir bringen dir jetzt auch all die Bedrängnisse, in denen so viele von uns stehen. Wir bringen dir auch die Nöte der Schwerkranken und der Alten und der Schwermütigen und der Verzagten, dass wir über allem doch nicht gegen dich murren, sondern stille stehen und dein Wort hören und uns freuen an deinen machtvollen Zusagen. Aber Herr, wir wollen doch auch ganz neu den Auftrag hören, dass du Besseres für uns hast als nur irdische Sorgen, sondern dass du uns zu Königen und Priestern in deiner Gottesherrschaft machst und dass du jeden von uns bevollmächtigen willst, dass wir in dieser Welt schon dein Reich ausbreiten, deinen Namen groß machen, Menschen zum Glauben an dich führen und das in all unseren ganz täglichen Verpflichtungen und Diensten. Herr, du hast einen Saul gebraucht, an seinem Platz und gebrauche auch uns dazu, dass wir deine Zeugen sein können und deine Gnade rühmen und das Wunder dessen, was du in unser Leben hineinlegst und was du wirkst. Ergib doch, dass keiner von uns jetzt dich vergisst und die Gaben nimm, die du jedem von uns gratis schenken willst, wie du uns ausrüstest mit all deinen Gaben. Dir sei Dank dafür. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nehmen Sie nochmal Platz. Ich möchte Ihnen nur sagen, dass wir im Anschluss an diesen Gottesdienst das Abendmahl feiern. Heute, weil wir keinen zweiten Gottesdienst haben, können wir auch dem Wunsch vieler nachkommen, dass wir das Abendmahl hier im Altar feiern. Es dauert also etwas länger, nur dass Sie sich darauf einrichten können. Sie haben wahrscheinlich auch die Bilder gesehen von dieser großen Flut, die in Indien und in dem indischen Subkontinent niedergegangen ist. Ich habe gestern gehört, dass in dem indischen Bundesstaat Meghalaya, den ich noch im Dezember besucht habe, es ist das regenreichste Gebiet der Welt. Ich werde am 22. August ja in der Matinee dann davon erzählen und Bilder zeigen, auch von den Christen dort, dass dort in einem Monat 990 Liter pro Quadratmeter runtergingen. Das müssen Sie unseren Urlaubern sagen, damit die wieder beruhigt sind. Also so schlimm ist bei uns noch nicht gewesen. Aber wir sind so froh, dass wir dort in diesen Gebieten unsere Freunde haben, dort in Shillong, in Meghalaya, ist es Kabi Gangmi, einer dieser Leute, der Ureinwohner, der Stammesleute, oder die ganze Sozialarbeit der Evangelischen Allianz macht, oder in Neu-Delhi, Sibi Samul, ein ganz wunderbarer Führer, der in den Slums arbeitet. Und wenn Sie heute Gaben geben, wollen wir das diesen evangelischen Sozialeinrichtungen geben, damit sie in dieser Not, die in den Slums besonders groß ist, in Indien und in Nordostindien, in diesen Staaten, helfen nach dieser Flut. Das ist immer so schön, wenn man sagt, man kann an der Basis, weiß man, die vertrauensvollen Leute, die wissen, wo es am meisten nötig ist. Vielen Dank für alle Ihre Gaben. Jetzt brauchen Sie unseren Notizenzettel, da stehen die Veranstaltungen der Woche drin, am Dienstag haben wir unseren Bibelabend und so, nehmen Sie einen weißen Zettel noch mit und was hinten ausliegt. Wir wollen um den Segen Gottes bitten.
Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns. Und gib uns deinen Frieden. Amen.